This is Roger Ebert. Sooner or later, everyone who loves movies gets to the work of Yasujirō Ozu, the great Japanese master, who was born in 1903 and died in 1963 on his birthday, December the 12th. During those 60 years, Ozu created a group of works that stand alone in terms of their beauty, their simplicity, and their consistency. He returned again and again to the same kinds of themes and the same kinds of stories. In fact, so much was he a creature of, well, not habit maybe, but repetition, that almost all of his films begin like this, against a background of a simple mat. So when you see that mat, you know that you're entering into a world that will not be highly charged with plots and with special effects, but into a contemplative world. Films that try to lift us up out of the ordinary and to invite us to contemplate the beauty and the simplicity, the tragedy and the joy of ordinary human life.
Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Endlich mal wieder David Wesemann.
Ohayo gozaimasu.
Ja, schön, dass du da bist und wir reden, wie man sich vielleicht denken kann, über Yasujirō Ozu. Ich bin Christian Eichler, hi. Schön, dass ihr beide da seid, dass wir jetzt dieses Special aufnehmen können. Man kann sagen, es gibt... bei Kinderüberraschung war doch immer so, in jedem siebten Ei ist die Überraschung. Ich habe immer so das Gefühl, jede 30. Podcast-Folge oder so ist so ein bisschen cursed. Also da ist dann so, ah nee, können wir nochmal verschieben, ah nee, ich bin krank, ah dann jemand kann doch nicht und sowas. Also diese Ozu-Folge ist wieder so eine, das heißt nicht, dass das Gespräch jetzt cursed wird, sondern es ist eine, mit der man, wo man schon so einen Rucksack an Emotionen mit reinnimmt, weil die schon so lange in Planung war, da mussten wir sie leider verschieben. Dann, David, hast du dich coolerweise dazu bereit erklärt, hier mitzumachen. Das wisst ihr da draußen alle wahrscheinlich gar nicht so richtig, aber für uns, Lukas, ist es schon lange in Planung. Ich habe eh das Gefühl, diese Ozu-Folge liegt eh schon sehr lange in der Luft. Also wir wurden im Discord schon oft gefragt, wann machen wir das mal? Und Ozu eh so ein Regisseur, bei dem ich das Gefühl habe, ist es keiner, zu dem man als erstes kommt. Da muss man so eine Weile in der Cinephilie sein, bis dieser Punkt kommt, jetzt beschäftige ich mich dann doch auch mal mit Ozu, so wie wir das jetzt hier auch machen. Das heißt, ja, ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich stattfindet. Lukas, wie geht's dir? Und natürlich die Frage, wie war das bei dir so mit Ozu? Wann hast du das erste Mal von dem gehört?
Mir geht's okay. Ich habe eine etwas längere Krankheit halb überwunden. Und wenn ich jetzt zwischendurch noch ein bisschen huste, dann tut mir das auf jeden Fall leid. Ich war auf jeden Fall auch einer von diversen Gründen, dass dieser Podcast verschoben werden mussten. Und ja, der fühlte sich so ein bisschen an, als wäre er ein Production-Hell irgendwie.
Ja, ja.
Also das wird bei Podcasts eigentlich nicht passieren. Die sind ja eigentlich so von der schieren Menge an Menschen, die beteiligt sind, und von den finanziellen Aufwänden doch recht genügsam. Aber naja, es hat immer nicht sollen sein. Und Ozu, da hast du natürlich recht, ist so ein großer totemischer Filmemacher, so ein Mount Rushmore-Filmemacher, wo die Leute auch sofort salbungsvoll, exotisierend und feierlich über jeden Film irgendwie beginnen zu sprechen. Und ich glaube, gerade so diese buddhistisch-zen-poetische Meisterschaft, dieses religiöse Transzendente, das ihm sofort vor die Füße gelegt wird, finde ich auch immer so ein bisschen anstrengend, weil ich glaube, das verstellt schon auch ein bisschen den Blick. Das ist ein Filmemacher, das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, der erst im Westen oder außerhalb Japans populär geworden ist, als er eigentlich schon tot war. Also in den 60ern und vor allen Dingen dann eben auch in den 70ern sind die ganzen Bänder über ihn geschrieben worden, und deshalb haben wir es, glaube ich, bei Ozu sehr viel mehr mit der Idee und dem Konzept eines Filmemachers zu tun, so der Projektionsfläche, als bei vielen anderen Filmemachern, die man in irgendeiner Form noch lebendig als Menschen, die in der Welt existieren, erlebt hat. Und ich habe natürlich schon viele so frühe Begegnungen mit Ozu gehabt. Ich wusste, wer das ist. Ich kannte den zum Beispiel auch aus Story of Film als den wahren Klassizisten und wusste von Pillow oder Intermediate Shots und so. Aber ich glaube, meine wichtigste frühe Begegnung war tatsächlich während meinem Praktikum 2014 bei Kinozeit, als von Koch Media so eine 7-Film-Ozu-Box rausgekommen ist. Und ich sollte darüber schreiben, mit dem leichten Nachteil, dass die Box natürlich nicht vorlag und ich die Filme auch zeitlich gar nicht sehen konnte, alle in dem Raum, den ich dafür hatte. Und deshalb habe ich die so ein bisschen mit heißer Nagel aus der Luft gestrickt und habe dann irgendwie die ersten zwei Filme kurz davor schon irgendwie gesehen. Aber der Text ist, glaube ich, immer noch online. Und ich weiß nicht, ob der so besonders produktiv ist. Aber ich habe dann irgendwie das erste Mal so mich mit Ozu beschäftigt und auch so diese ganzen Interviews mit seinen großen Fans. Es gab da so eine Doku, die auch so Leute wie Claire Denis und Akiko Rismeki irgendwie befragt. Die habe ich da viel zitiert. Und ich glaube, das ist sowieso auch der Grund, warum man von Ozu doch so oft hört. Das ist jemand, der wirklich jeden auf irgendeine Weise entweder inspiriert hat oder der dessen Feind ist. Also wenn wir so die Liste durchgehen von Leuten, für die der so ein Säulenheiliger ist, dann sehen wir so Wim Wenders und Claire Denis und Ho Chao Shen und Akiko Rismeki und Jim Jarmusch und Kore Eda und Kelly Reichardt und Edward Young und Kitano und Wes Anderson und Stanley Kwan. Und das ist ja schon auch einfach eine schiere Liste von Menschen, für die der einflussreich war. Und wenn wir dann in so alle kanonischen Listen gucken, in die Sight & Sound Liste, dann ist er da auch immer in den Top 5 eigentlich. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was einen am ehesten abschrecken kann, so dieser Säulenheiligen-Status, dieses Gefühl, da ist jetzt der wichtigste Filmemacher mit den wichtigsten Filmen. Und wenn man die dann schaut, sind die so viel kleiner und schlichter und simpler, als man das zuerst annehmen würde. Weil das sind ja auch oft irgendwie so etwas dramatisierte Komödien, in denen alles sehr hell ausgeleuchtet ist. Und ich glaube, dieser Bruch zwischen dem Gottstatus und diesen auf den ersten Blick sehr simplen Film, das ist, glaube ich, ein Kontrast, den wenige am Anfang so richtig begreifen können. Und ein letzter Punkt, bevor ich weitergebe. Ich glaube, es ist auch ein Regisseur, der einem erst mit dem Alter so ein bisschen stärker ans Herz wächst, der auch viel vom Altern, vom Verlust, vom Vergehen von Zeit erzählt. Und wenn man noch nicht so furchtbar viel Zeit mitgemacht hat und wenn man vielleicht in seinem Leben auch noch nicht die Möglichkeit hatte oder den Schrecken, dass man Verluste hingenommen hat, dann wirkt er wahrscheinlich auch einfach anders auf einen. Das wäre jetzt eine Theorie, die ich für den Anfang in den Raum stellen würde.
Habe ich mich auch gefragt, ob ich das mit 70 oder so besser gefunden hätte, als ich es jetzt fand, als ich so gesehen habe, vieles davon. Ich wage es so ein bisschen zu bezweifeln tatsächlich, aber genau, bei mir war das so, dass das einer ist, mit dem ich mich nie so richtig beschäftigt habe, aber immer wusste, du musst mal und deswegen mich auch gefreut habe, dass wir die Folge machen. Und ich weiß ja, dass das bei vielen so Cinephilen so ist, wenn die damit Ozu anfangen, dass die dann nicht so damit anfangen können oder das irgendwie langweilig finden und so. Und das ist natürlich blöd, wenn man das dann so guckt und diese Gefühle in sich selber merkt und so denkt, nein, ich will jetzt aber auch einer von denen sein, die hier das Genie erkennen. Und ich habe es natürlich auch erkannt in Teilen. Ich finde viele Themen der Filme total gut, aber es ist, glaube ich, einer der Regisseure von allen Regisseuren, über die wir Specials gemacht haben, bei dem ich am stärksten abgeprallt bin oder beziehungsweise so nach ein paar Filmen dachte, ja, reicht mir dann jetzt vielleicht auch, als dann in Autumn After nun nochmal die Tochter verheiratet werden musste und nochmal der Vater alleine zu Hause sitzt und sowas, dachte ich dann irgendwann so, ja, okay, und da könnt ihr mir natürlich gerne eröffnen, warum jede dieser einzelnen Bearbeitungen dieser zentralen Themen immer besonders fruchtbar und wichtig ist und so und was sich da an den kleinen Dialogen so ablesen lässt, aber ja, es ist einer, von dem ich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht war und eventuell ist das in 50 Jahren anders, das kann sein, aber genau, wir schauen mal, wie wir so durch die Folge kommen. David, wie war es denn bei dir? Hast du eine Historie mit Ozu?
Ja, erstmal noch, vielleicht der Vollständigkeit halber, du sagst jede 30. Podcast-Folge, ich finde gut, dass ihr beide entweder aus Höflichkeit oder vielleicht habt ihr es verdrängt, darüber hinweggegangen seid, dass die letzte Folge, glaube ich, die unter so einem Chaos-Stern stand, war vor circa einem Jahr das Oshii-Special. Also vielleicht bin auch ich derjenige, der irgendwie so diesen Fluch
mit reinbringt. Nein, du hast sie ja gerettet diesmal.
Du
hast sie ja gerettet. Ja, nee, das ist, ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall.
Ich will jetzt keinen
den Fluch gebrochen.
Ja, ich will jetzt keinen also sehr lamen Referenz auf einen zurecht gecancelten kleinen Zauberjungen machen, aber ich musste schon so an diese Verteidigung gegen die dunklen Künste Nummer denken, wo halt jedes Jahr irgendwas Schreckliches passiert mit dieser Position, weil ich halt immer Memo, also letztes Mal habe ich ja auch schon Memo vertreten und der wäre ja eigentlich auch zu Gast gewesen. Gut. Ja.
Memo ist ausgefallen, weil er Werwolf ist, das wissen viele.
Ja, stimmt, genau.
Der war gar nicht, der richtige Memo hat er in einem Koffer immer dabei.
Ja, einen ganz großen Koffer.
Mad-Eye Memo, wer kennt ihn nicht, der schielt immer so seltsam.
Genau, Memo musste, hatte dann doch gar keine Zeit für das Special. Deswegen, genau, bist du eingesprungen und das ist natürlich sehr schön, auch wenn wir sehr gerne mit Memo gepodcastet
genau.
hätten. Aber
vielleicht
es ist
hört
auch
er uns
super
ja
schön,
zu.
Weil ich fand dass die Oshii-Folge auch schon so toll. Also das heißt, ich freue mich wirklich sehr.
Ja. wie das mit mir war. Also ich kann, ich merke sofort bei 3-4 Sachen, die du gesagt hast und die ihr beide gesagt habt, sofort, dass mir das ganz ähnlich ging. Das ist auch interessant, weil ich jetzt gar nicht mit so vielen Leuten über Ozu geredet habe, nur mit einem sehr guten Freund von mir, und ich das jetzt gar nicht so wusste irgendwie über diese unterschiedlichen Zugänge, die man dazu haben kann und auch wie, also die Verehrung war mir schon bewusst, aber auch nicht, wie extrem die ist. Aber ich hatte auch schon so, ich finde allein dieser einsilbige Name mit diesen 3 Buchstaben, ich hatte schon auch so lange so eine gewisse Ehrfurcht. Und jetzt, als du mir geschrieben hattest, Christian, war auch sofort, also nach dem Oshii-Special dachte ich, okay, das ist ja nicht ganz katastrophal gelaufen, vielleicht kannst du dann nochmal irgendwann in einem Podcast dabei sein und bist dann ein bisschen entspannter. Und als du schriebst, wegen Ozu, war in meinem Kopf sofort so ein lautes Dong, so als würde so eine riesige, sehr schwere, große Glocke im Dachgebälk der Filmgeschichte angeschlagen. Und als sollte ich jetzt sofort...
Es gibt auch wenig Regisseure, bei denen man nicht über den Vornamen redet. Ich hatte auch das Gefühl, ich musste den Vornamen erst lernen,
ja.
Als du das Special gemacht hast,
genau.
Weil man wirklich nur Ozu.
Nee, das ist schon so, hat schon so was Monolithisches, und ich hatte so direkt den Impuls, so mich als der kleine Wurm, der ich nun mal bin, so mich jetzt in den Staub zu werfen, und so bin deshalb auch, und dann bin ich aber nochmal an die Filme reingegangen und war eben auch überrascht, dass ich doch, also, dass das eigentlich auch so ein bisschen, also man versteht, woher es kommt, aber es ist auch in einer anderen Hinsicht total unberechtigt, dass der auf so einen irgendwie übermäßig erhabenen Sockel gestellt wird. Das war jetzt, also man kommt ganz leicht in die Filme rein eigentlich. Das ist auch jetzt für jemanden, der sich noch nicht damit beschäftigt hat. Ich finde schon, man braucht da keine Angst vor haben. Das war so mein erster Gedanke jetzt beim Wiedersehen. Und wie mir der begegnet ist, ist auch, habe ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, weil das wird ja in den Specials auch oft thematisiert am Anfang. Und mir ist eingefallen, dass es gibt eine The Office-Folge vom britischen The Office, wo dieser junge Mitarbeiter kommt, und dann gibt es so einen ganz langen Hin- und Her-Gag, dass der, also die machen so ein Quiz und der weiß immer noch mehr als David Brent, und David Brent sagt dann irgendwie was, Akira versucht irgendwie so ein bisschen anzugeben oder sich gut dastehen zu lassen mit seinem Kinowissen und sagt halt irgendwas über Akira Kurosawa, und der andere, der Jüngere, antwortet halt, ja, aber kennen Sie auch die Filme von Yasujiro Ozu? Und Brent kennt das dann natürlich nicht, und es ist so ein bisschen so dieses, ich finde, es gibt schon so Kurosawa, also aus dieser eben Kriegs- und Nachkriegsgeneration, Ozu Kurosawa ist schon so ein Paar wie, keine Ahnung, Dostojewski und Tolstoi oder so. Also es gibt da schon so, und ich glaube schon, Kurosawa definitiv der Regisseur, von dem man wahrscheinlich früher hört und zu dem man auch leichter Zugang findet. Und bei mir war das dann so, ich hatte mal eine Box auch, das ist ja auch so ein Box-Regisseur anscheinend, ich hatte auch so eine DVD-Box mit 3 Filmen, und mein eben guter Freund, von dem ich schon erzählt habe, der meinte dann, irgendwann habe ich erzählt, dass ich diese Box habe, und der meinte dann, oh, passt da gut drauf auf, die ist ganz schön was wert. Und dann habe ich halt angefangen, diese Filme zu gucken, wahrscheinlich so. Also ist mir jetzt auch so im Nachhinein eingefallen, wie leicht ich manipulierbar bin, dadurch, dass man einfach weiß, dass so eine DVD-Box viel wert ist, fängt man dann an, mal ein paar Filme zu gucken, nachdem sie jahrelang im Regal stand. Das war für mich der erste Kontakt.
Für mich ist übrigens, ist mir jetzt aufgefallen, ich würde dann in The Office mit Ozu kommen und sagen, ja hier Ozu, dies und das. Und dann würde der andere würde mit Masaki Kobayashi kommen. Weil das ist für mich dann der Regisseur, bei dem ich immer denke, was ist mit dem eigentlich? Ja. Weil bei dem in der Letterboxd 250 sind so all die Filme von dem so auf den ersten Plätzen. Ich habe das Gefühl, darüber redet fast nie jemand, oder ich höre das auf jeden Fall selten. Also den müssen wir dann auch irgendwann mal angehen. Aber ja, wir bleiben erstmal bei Ozu, ja.
Ich mag diesen Aufrüstungswettbewerb, der dann irgendwie nachher bei Torajiro
dann
Saito
kommst du
oder
mit,
sowas.
Nagisa Oshima natürlich.
Ich mag auf jeden Fall diesen permanenten Konflikt, der da ist. Aber ich finde es ganz interessant, was bei David jetzt gerade schon anklang. Ich habe schon das Gefühl, Ozu ist aber doch auch ein Filmemacher, der sich weitestgehend so dem integriert werden in die Popkultur irgendwie verweigert hat. Also kann von mir aus sein, dass der mal einen Gag in The Office hat, aber der Kurosawa-Gag ist bei den Simpsons eher da als Ozu, weil sonst sage ich hier ja ganz oft, okay, ich habe es zuerst bei den Simpsons gehört, das war bei Ozu eben nicht so. Ja. Und ich finde das ganz interessant, weil Er ist für mich irgendwie so ein Regisseur, der sich immer in Klarheit auflöst, der irgendwie so ganz simpel daherkommt und dann für mich doch immer komplizierter wird. Ich habe jetzt auch durch diese mehrere Recherchephasen nie das Gefühl gehabt, ich bin Ozu wirklich näher gekommen, sondern ich habe vor allen Dingen immer so diese Widersprüche, so okay, ist das jetzt ein Formalist oder ein Realist, ist das jetzt ein Fatalist oder ein Optimist, ist das jetzt ein besonders japanischer Regisseur oder ist das eben ein besonders internationaler Regisseur, weil er die Hälfte seiner Karriere eigentlich nur amerikanische Actionfilme kopiert hat, von denen halt nicht so viele erhalten sind und wir konzentrieren uns so auf die letzte Phase. Und ich habe auch immer gedacht, man könnte sofort so einen anderen Podcast machen, so der andere Ozu, wo dann so Sachen wie so Dragnet Girl oder That Night's Wife oder so seine Thriller mit drin sind und so. Ich habe das Gefühl, wir müssen schon sagen, wenn wir jetzt über Ozu sprechen, dann ist das schon auch so ein bisschen so der kanonisierte Ozu, dann ist das so ein bisschen der Ozu von Schrader und dann ist das der Ozu von so Leuten wie halt, keine Ahnung, Donald Ritchie oder sowas und nicht unbedingt so der aus den letzten Jahren von Hasumi Shigehiko. Also ich habe das Gefühl, wenn in den letzten 20, 30 Jahren, in den letzten 40 Jahren irgendwas mit der Ozu-Rezeption passiert ist, dann, dass sie immer komplizierter worden ist und dass so diese konventionellen Weisheiten über ihn immer wieder gebrochen worden sind. Also wenn ich mir hier irgendwie einen abformuliere nachher und es die ganze Zeit wirkt, als könnte ich nicht so richtig sagen, wer das jetzt eigentlich ist, dann ist das ein absolut richtiger Eindruck, weil ich habe schon das Gefühl, ich finde es super schwer, wirklich so den Kern von Ozu zu finden. Aber gut, das entwickelt sich wahrscheinlich dann gleich aus den spezifischen Filmbesprechungen heraus. Weißt du, so allein auf so einer Ebene von, das ist jemand, der als total wertkonservativ galt, aber während dem Krieg als Kommunist verschrien wäre wegen einem Film wie Tokyo No Honor und deshalb irgendwie fast nichts produziert bekommen hat. Und das sind so Sachen, die die ganze Zeit auftauchen. So, das ist irgendwie auch ein unmöglicher Filmemacher, der nur aus Widersprüchen besteht.
Ja, das ist nochmal interessant und hilfreich, glaube ich, dass er noch so viel anderes gemacht hat, als das, was mir jetzt so gleichförmig dann erschienen ist. Genau, es kommt auch immer drauf an, was wir hier auswählen. Wir wollen natürlich irgendwie so ein bisschen einen Gang durch das Werk immer haben, aber natürlich auch so die großen, gut bewerteten Sachen hier drin haben. Und wir haben einige auf der Liste, deswegen fangen wir vielleicht mal an, in die Richtung zu gehen. Lukas, Ozu, du meintest gerade, es ist schwer zu sagen, wer das eigentlich ist. Wer ist das denn?
Nee, ich hab's ja trotzdem probiert. Drastisch formuliert erzählt Yasujirō Ozu vom unvermeidbaren Unglück. Das Leben ist in seinen Filmen eine Abfolge von Entscheidungen, die allesamt falsch sind. Karriere, Familie, Partnerschaft, Kinder, Nähe und Distanz zu den Menschen, Stadt und Land, Einsam und Geselligkeit. Das Dasein ist ein Labyrinth mit vielen Faden, das jeden in seine eigene Sackgasse führt. Gleichzeitig ist ihre Grundhaltung eine milde, wissende Gelassenheit. Bei Ozu scheint die Sonne und der Himmel ist kaum bewölkt. Alles ist perfekt ausgeleuchtet, kein Schatten trübt die Gesichter. Was ist, liegt klar vor uns. Es ist ein Kino über Widerstand und Akzeptanz, über Zweifel und Gewissheit, über Unbehagen und Genügsamkeit, das Mögliche und das Unvermeidbare. Oder wie der deutsche Kritiker Helmut Färber schrieb, was Ozus Menschen höchstens von Ferne ahnen und was man zerstören würde, wenn man es zu behaupten wagte, vermag diese Form zu vergegenwärtigen, dass Resignation zu tun hat mit Überwindung. Und diese Resignation gilt dem Fortschritt, der Veränderung und letztgültig dem Lauf der Zeit an sich, sowohl für die Gesellschaft als auch für das Individuum. Wie geht ein Mensch mit dem unaufhaltsamen Gang der Dinge um, wie eine Familie, wie eine Stadt, wie ein ganzes Land, wie die Welt? Seine Filme wissen, wir sehen niemals das Vergehen der Zeit und auch die Sterblichkeit der Menschen bleibt meist verborgen, aber wir sehen das neue Gebäude in der Innenstadt, da wo früher unsere Lieblingsbar stand, das lichte Haar auf dem Kopf unseres Onkels und die Falten im Gesicht unserer Mutter. Andere Menschen tragen unseren Tod in ihren Augen. Unsere Nächsten sind unsere Spiegel und wir die ihren. Geburten, Begräbnisse, Hochzeiten und Klassentreffen unterbrechen den glatten Strom des Lebens. Der Schriftsteller Donald Ritchie, der wichtige Pionierarbeit für Ozus Popularität im Westen geleistet hat, schrieb, in jedem Ozu-Film existiert die ganze Welt in einer Familie. Der Rand der Erde liegt vor der Haustür. Für ihn war der Verfall der japanischen Familie Ozus zentrales Thema. Er erzählt also Familiengeschichten, Melodramen über die untere Mittelschicht, über einfache Menschen, Shoshimin Aiga oder auch Shomingeki, grob übersetzt Volksmassenfilme. Wobei erzählen auch nicht ganz das richtige Wort ist. Ozu selbst erklärt, ich möchte den Charakter eines Menschen zeigen, indem ich alle dramatischen Mittel weglasse. Ich möchte vermitteln, wie das Leben ist, ohne alle dramatischen Höhen und Tiefen darzustellen. Es sind also Halb- und Viertelerzählungen, Ortsbeschreibungen, Slice-of-Life-Filme, oft ein schlichtes Zeigen, rhythmisch arrangierter Alltag, in dem sich Momente stets wiederholen, Echos, einmal angeln gehen, zweimal angeln gehen, ein Gespräch im Büro, zwei Gespräche im Büro, vier Schornsteine, darunter vier Mülltonnen, im selben Abstand, Figuren tragen immer wieder dieselben Namen, eine Setsuko, zwei Setsukos. Ein Marsch wird gespielt, am Ende kehrt er zurück. Am Anfang von die Reise nach Tokio. Ein Boot fährt nach rechts, Schüler laufen nach rechts, ein Zug fährt nach rechts und dann plötzlich ein Zug fährt nach links. Auf jede Bewegung folgt auch eine Gegenbewegung. Es gibt immer ein Gegenargument. Es ist kein Kino der großen, absoluten Wahrheiten und moralischen Hierarchien. Keines von Helden und Schurken. Eher eine Poesie des Banalen, veredelt durch eine strenge Form. Oft hält Oso Information zurück. Lässt den Zuschauer die Verwandtschafts-, Freundschafts- und Geschäftsbeziehungen selbst entzerren, lässt uns Figuren antizipieren, sie aus den Worten der anderen in unseren Köpfen entstehen. Er arbeitet elliptisch und lässt gerade große kathartische Ereignisse außerhalb des Bildrahmens geschehen. Was wir sehen, ist immer nur ein kleiner Teil der Welt, ein Raum, den man betreten und verlassen kann, ein Durchgang. Filme wie Flure, natürlich auch Filme voll von Fluren und Treppen, voll von Übergängen. Osus Kino ist immer auch vom Abwesenden bestimmt. Was gezeigt wird, ist genauso wichtig wie das, was fehlt. Filmemacher und Oso-Anhänger Pedro Costa schrieb, das ist ein Geheimnis irgendwo in seinen Filmen und um bestimmte Dinge zu behaupten, muss er andere verbergen. Oft sind das die Kriegstoten, die Vergessenen und die Verlorenen, die Verlierer des Fortschritts oder Familienmitglieder, über die man ungern spricht. Kritiker und Philosophen wie Paul Schrader, Noel Berger und Donald Ritchie rückten Oso unter anderem deshalb in die Nähe einer Zen-Ästhetik, während japanische Kritiker wie Hasumi Shigehiko und Yoshige Yoshida, der Australier Daryl V. Davis und auch Oso selbst eher skeptisch waren. Yoshida argumentierte, Osos Kino hätte keinerlei Beziehung mit irgendeinem traditionellen japanischen Schönheitsstandard. Oso selbst schmunzelte 1958 über den Blick aus dem Westen. Ausländer sehen immer alles so enigmatisch. Also zurück zum konkreten Physischen. Oso erschafft Bilder und damit die Labyrinthe des Lebens aus sehr starren Linien. Er baut Käfige aus Kiefernholz und lichtdurchlässigem Papier. Ein Universum aus Tatami-Matten und Shoji-Raumteilern, meist aus der Perspektive eines Sitzenden gefilmt. Zum Einzelnen aufblickend, respektvoll bis demütig gegenüber den Menschen und seinen Sorgen. Immer mit 50mm Linsen gefilmt, wie immer wieder betont wurde, die nächste Entsprechung des menschlichen Auges in unbewegtem Ruhezustand. Filmform und Förmlichkeit. Geordnete Bilder und eine geordnete Gesellschaft bedingen einander in Osos Werk. Nach einer strengen architektonischen Logik ordnet er Rechtecke in kleineren Rechtecken, begrenzt vom Rechteck des Bildkaders. Immer wieder wurde er mit Neoplastizisten wie Piet Mondrian verglichen, der seine Gemälde aus roten, blauen und gelben Rechtecken formte, um von der Neuordnung der Welt in der Moderne zu erzählen und durch Abstraktion nach höheren Prinzipien zu greifen. Architektonisch massiv sind Osos Bilder auch, weil sie sich nicht in andere verwandeln lassen. An die Stelle von Überblendung treten in der Regel Zwischeneinstellungen von Räumen, Landschaften und Gegenständen, die Kritiker Pillowshots, Curtainshots oder auch, das ist David Bordwells Begriff, Intermediate Spaces nennen. Helmut Färber denkt sie weiter. Ein seltsamer Gedanke will sich einstellen. Wie nun, wenn diese Zwischenstücke nicht der leere weiße Grund, auch nicht die Pause in den Erzählungen von Oso, auch nicht ein Aussetzen von Sprache, wie wenn sie selbst die Erzählung dieser Filme wären, die wirkliche, die wirklichste, zu welcher die Erzählungen aus der einzelnen Menschenleben nur die begleitenden sind. Derartige Verschiebungen sind üblich in der Osu-Rezeption. Die Transparenz seiner Filme täuscht, verschleiert vielleicht sogar. Yoshida sprach von labyrinthischen Kreisen. Osu war und ist ein Regisseur, der immer wieder als klar vermessen und kategorisiert galt, dann aber trotzdem den konventionellen Weisheiten über sich selbst mit seinem Werk widersprach. Er gilt als Minimalist, während seine Filme voll von Figuren, Querverbindungen und Referenzen sind. Er gilt als überzeitlicher, kontemplativer Zen-Poet, obwohl er doch begeistert in Gegenwart und der Popkultur wühlt. Er gilt als der japanischste aller Filmemacher, während seine Vorbilder oft Amerikaner wie Harold Lloyd, Charlie Chaplin, Ernst Lubitsch, Ren Ingram, King Vidor, Orson Welles oder Leo McCarey waren. Seine frühen Filme waren derart voll von agilen Kameraeinstellungen und aus US-Filmen abgeschauten Szenen, dass japanische Kritiker ihm hochnäsig vorwarfen, sie stänken nach Butter, sie wären also zu westlich. Seine Filme erscheinen manchen langsam, obwohl es oft nicht gerade leicht ist, den vielen parallelen Bewegungen zu folgen. Er gilt als gesellschaftspolitisch und künstlerisch konservativ, beides ist zumindest strittig. Filmtheoretiker David Bordwell nannte Ozu sogar den größten Experimentalfilmer aller Zeiten. Einerseits, weil er sich um Hollywoods 180-Grad-Regel und Konvention bezüglich Blick- und Bewegungsrichtung wenig schert und Menschen erlaubt, einander auf eine Weise in die Augen zu schauen, die das Kino sonst nicht vorsieht. Kompositionen waren ihm stets wichtiger als Kontinuität. Mit seinen unorthodoxen Schnitt- und Erzählrhythmen testet er, so Bordwell, die Folgen von Formentscheidungen und stellt neue Anforderungen an das Publikum. Ja, er kam sehr spät zum Ton- und Farbfilm, nämlich 1936 mit Der einzige Sohn und 1958 mit Sommerblüten. Ja, er verglich die neu aufkommenden Breitbildformate mit einer Rolle Klopapier. Innovation begleitet bei ihm ideelle, nicht technische Verschiebungen. Seine strenge Form sorgt dafür, dass jeder Ausbruch besonders intensiv wirkt, gerade in seinem Spätwerk ab 1949. Ein Beispiel wäre der einzige noch erhaltene Einsatz eines Kamerakrans in Weizenherbst. Es liegt eine Freude in den kleinen Variationen. Ozu stand im Ruf, immer wieder denselben Film zu drehen. In Interviews verglich er sich mit Handwerkern oder Tofu-Köchen. Auch seine gesellschaftspolitischen Positionen sind nicht so einfach zu verorten. Zu vielen Themen hat er sich nie öffentlich geäußert. Ein Blick auf seine Biografie öffnet fast mehr Fragen, als sie beantwortet. Yasujirō Ozu wird am 12. Dezember 1903 in der Präfektur Tokio geboren und stirbt an seinem 16. Geburtstag auch in der Landeshauptstadt. Sein Vater, ein Düngemittelhändler, stirbt 1934. Ozu wird fast sein ganzes Leben lang mit seiner Mutter zusammenleben. Filmhistoriker spekulieren bis heute über seine Sexualität. Tony Raines etwa sprach von seinen Homosexual Impulses. Ozu heiratete nie, wurde wegen seines Liebesbriefs an einen anderen Jungen auf seinem Internatsschlafsaal verbannt und erzählte stets auch von den Mängeln, Grenzen und Auflösungserscheinen traditioneller Kernfamilien. Als Schüler schwänzt er den Unterricht, um ins Kino zu gehen. Gerade in seinen frühen Filmen hängen in den Zimmern seiner Figuren oft amerikanische Filmposter, etwa Robert Milson, Charming Sinners, Harold Lloyd's Speedy, King Vidor's The Champ oder All Quiet on the Western Front von Louis Milestone. Er wird sich an diesen letzten Film später erinnern, wenn er selbst in den Schützengräben des zweiten japanisch-chinesischen Krieges sitzt. Die Süße der Luft kündigt den Frühling an, wie ein Trugbild oder der Schmetterling, der über die Gräben in im Westen nichts Neues fliegt. Dieser Schmetterling, nach dem Paul, was für ein wundervoller Tod, greift, bevor er stirbt. In seiner Biografie heißt es, Thomas H. Incest, Historienfilm Civilization von 1915, hätte ihn inspiriert, Filmemacher zu werden. 1923 beginnt er als Kameraassistent und Regieassistent für die Shōjiku Kinema Co., die ursprünglich Kabuki-Theater betrieben und 3 Jahre zuvor eine eigene Filmsparte gegründet hatte. Er arbeitet sich von der Kameraassistenz zur Regieassistenz hoch, lernt technische Grundlagen und das Drehbuch schreiben. Sein erster Film, der Jidai Geki, das Schwert der Reue, entsteht 1927. Es ist der erste von 27 Filmen, an dessen Drehbuch sein langjähriger Schreibpartner Kogo Noda mitwirkt. Ihre gemeinsame Arbeit zusammengefasst in einem einzelnen Tagebuchzitat: Wir haben schon 80 Flaschen Sake getrunken und das Drehbuch ist immer noch nicht fertig. In seinen ersten 5 Jahren als Regisseur entstehen 25 weitere Filme, meist Komödien. Erst ab 1930 widmet er sich verstärkt sozialen Themen. Mit Tokyo Chorus von 1931 wird Japans älteste Filmzeitschrift Kinema Junpo auf ihn aufmerksam. In den 3 folgenden Jahren werden Ich wurde geboren, aber Eine Laune und Der Wanderschauspieler dort jeweils als bester Film ausgezeichnet. Ozu leistet seinen Militärdienst von 1937 bis 1939 ab und verbringt die Zeit vor allem im besetzten China. Seine persönlichen Meinungen zum Militarismus der Zeit wurden nie schriftlich festgehalten. In den 40ern erhielt er dann neben Kritikerlob auch große Publikumserfolge, etwa die Geschwister Toda oder Es war einmal ein Vater. 1943 wird er erneut eingezogen, diesmal um Propagandafilme in Singapur zu drehen. Er spielt dann aber lieber Tennis und schaut amerikanische Filme. Am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört er das Filmmaterial und die Drehbücher der vergangenen 2 Jahre und arbeitet als ziviler Kriegsgefangener auf einer Kautschukplantage. Nach der Rückkehr dreht er zuerst einige Filme, die wenig erfolgreich sind. Dann beginnt jene Hochphase, für die er heute berühmt ist, die von 1949 bis zu seinem Tod andauert. Sie beginnt mit Später Frühling, seiner ersten Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Setsuko Ohara. Sie wird das Herz seines Kinos, seine Seele, das traurigste Lächeln der Filmgeschichte. Ein aufrichtiges Lächeln, das trotzdem immer etwas verbirgt. Sie war Teil seiner filmischen Familie, die ansonsten aus Darstellern wie Chishiro, Nobuo Nakamura und Shin Saburi bestand. In seinem Spätwerk dreht er jährlich einen Film mit einem immer ähnlichen Team, unter anderem auch mit Kameramann Yuharu Atsuta, bis Ozu schließlich 1963 an einer langanhaltenden Krebserkrankung stirbt. Sein Grab findet sich in der Stadt Kamakura. Sein Grabstein trägt das japanische Zeichen Mu, das für das Nichts steht. Das Paradoxon im Kern von Ozus Kino: ein Junggeselle erzählt von der Ehe, der Kinderlose erzählt von Elternschaft, der oft Einsame erzählt von der Familie. Ja, Ozu hat nie geheiratet und lebte bis zum Ende seines Lebens mit seiner Mutter zusammen. Er traf Freunde und machte aus ihnen Figuren, trank und rauchte, schaute Filme, drehte Filme, so vergehen die Jahre. Seine Neujahrsvorsätze 1953: nicht zu viel trinken, auf die Gesundheit achten, viele Filme schauen, nicht zu gierig sein, bei der Arbeit sein Bestes geben. So vergehen die Jahre. Gleichzeitig mussten seine Figuren sich unausweichlich in neue Phasen ihres Lebens begeben und sich von ihren Eltern lösen. Sie mussten lernen, dass man nicht für immer Filme schauen und Freunde treffen kann. Auf der Leinwand lebten sie Leben, die er nur von außen kannte. Manche träumten davon, wie er zu sein. Vielleicht träumte er manchmal davon, wie sie zu sein. Das Leben ist ein Labyrinth und im Kino erforschen wir die Pfade, die wir nie gegangen sind. Vielleicht ist das der einzige Ausweg. Ozu hat 54 Filme gedreht. Mehr als 30 sind heute noch erhalten. Über 7 werden wir heute im Detail sprechen. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt.
Vielen Dank für diese Vorstellung. Das wird immer so richtig schön melancholisch noch. Ganz am Ende immer diese Texte. David, hast du irgendwas, was du uns noch mitgeben willst, jetzt auf diese Reise durch das Werk von Ozu? Etwas, worauf wir achten sollten, was du besonders interessant findest?
Ja, danke auch von mir für die Einführung. Ich bin wieder so ein bisschen gerattelt.
Ist immer paralysiert danach. So.
Ja, ich weiß. Immer, und ja. Es wurden ja auch alle
mehr oder weniger
guten Witze schon gemacht, die mit denen man sich so ein bisschen Zeit erkaufen kann. Vielleicht einer noch. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn das ein Fernsehformat wäre, ne? Ihr habt ja echt auch, also in den Frühzeiten der Specials, so ein paar altehrwürdige Herrschaften so ins offene Messer. Also ich glaube, es klang nie so, als hättet ihr die darauf vorbereitet, dass diese Einführung kommt. Und ich dachte immer beim Hören, wenn das ein Fernsehformat wäre, dann wäre das so wie bei so einem von diesen Fernsehsketchen bei Loriot. Christian, du würdest so auf so einem Swivel-Chair in der Mitte sitzen und dann wäre Lukas Einführung zu Ende und dann würdest du so rüber swiveln und sagen, und Herr Suxland, was denken Sie? Und der würde so total so aus dieser Trance so hochschrecken und so ganz hastig mit seinen Notizen rumrascheln und versuchen, sich irgendwie zu sammeln, um dann auch wieder was zu sagen. So geht's.
Suxland hat ganz geil so, glaube ich, gesagt, ja, ich stimme schon in weiten Teilen zu.
Ja, genau. Also,
ein bisschen so, das fand ich ganz geil bei Nagisa Oshima.
Souveräne Reaktion. Ja, Lukas, du hast
also erstmal in Frage stellen, ob das überhaupt gestimmt hat, das fand ich irgendwie ganz gut.
Das traue ich mich jetzt nicht, aber Lukas, du hast ja, ich war ein bisschen gespannt, weil also dieses Chamäleon-artige, das sehe ich schon auch sehr und du hast ja meistens so eine Art Aufhänger oder Anker so für die Einführung und ich war sehr gespannt, was du diesmal sozusagen, welchen Aspekt du dir rauspicken würdest. Und weil mir ging das nämlich so, ich dachte, es ist interessant, dass es gar nicht so viele Filmemacher, Filmemacherinnen gibt, von denen, die man auch so als Chronisten verstehen kann. Und beim drüber nachdenken sind mir als erstes so Dokumentarleute eingefallen, also auch viele aus dem Osten, also Helke Misselwitz, Volker Köpp, Volker Heise mit diesen sehr, wie ich finde, sehr guten Tagebuch einer Großstadt Filmen und dann eben Thomas Heise, der jetzt leider zu früh gestorben ist. Und auf der Spielfilmseite ist mir zuerst Edgar Reitz eingefallen, der ja mit Heimat, also das heißt ja auch eine deutsche Chronik und das ist ja auch das Hauptwerk. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und da ist mir eben aufgefallen, es gibt nicht so viele Leute. Ich bin dann nochmal so die Specials durchgegangen und da gibt es tatsächlich, also wo das eindeutig ist, würde ich sagen Edward Yang und jetzt zuletzt Jane Schönbrunn, finde ich, kann man auch ein ganz gutes Argument machen, dass da das sind für mich zwei Leute, die schon, wo man so ein Bewusstsein hat von, ich bin irgendwie, ich bezeuge eine, eine besondere Zeit, eine Zeit des Umbruchs. Und meine Aufgabe, also das, wofür ich diese Tätigkeit, dieses Filmemachen einsetze, ist, das irgendwie festzuhalten. Und ein anderer Regisseur, bei dem ich das auch noch habe, ist tatsächlich Mamoru Oshii. Und das kann durchaus sein, dass das daran liegt, dass wir ungefähr vor einem Jahr dieses Special gemacht haben und dass ich mich jetzt wieder so intensiv mit einem Regisseur in Vorbereitung beschäftigt habe. Aber ich hatte trotzdem immer, ich musste immer wieder daran zurückdenken. Und vordergründig würde man vielleicht denken, das sind Regisseure, die fangen mit O an und sind Japaner und da hören die Gemeinsamkeiten auf. Aber ich finde, was im Oshii-Special schon vorkam, ist auch so eine chronistische Qualität. Lukas, du hattest die Idee im Oshii-Special, die mir so gut gefallen hat, dass man diese Filme auch in so einer Kontinuität verstehen kann. Also, dass die alle im gleichen Universum spielen und so eine Bewegung nachzeichnen, eben diese proto-akzelerationistische, diese vollständige Technisierung von so einer Gesellschaft und was ja einerseits Extrapolation ist, aber auch ganz stark von der Zeit, von diesen 80er, 90er, 90er Jahren eben geprägt. Und hier bei dieser Ozu-Wiederbegegnung hatte ich jetzt stark das Gefühl, bisschen so eine dieser Sachen, die an der Prequel-Trilogie so interessant hätten sein können. Man geht nochmal zurück an den Anfang. So, also ich hatte wirklich so dieses Gefühl von, wir gehen jetzt nochmal zurück und beobachten, wir wissen schon, wo das hinläuft sozusagen, diese Entwicklung, die wir beobachten, und die Figuren aber noch nicht. Und die Figuren sind in so einer Art einen gewissen so Naivität oder Unschuld. Deshalb fand ich auch das Helmut Ferber-Zitat, was du gesagt hast, dass die so nur eine Ahnung haben, ne? Aber wir wissen schon quasi, wo das hinführt. Und das fand ich besonders interessant, weil ich denke,
warum wissen wir das? Da komme ich gerade nicht ganz mit. Du meinst, weil wir die Ozu-Filme schon mal gesehen haben?
Nee, im Hinblick auf, wo diese Gesellschaft sich hinentwickelt. Also okay, das ist ja diese Zeit noch während des Zweiten Weltkriegs und dann diese Umbruchzeit nach dem Zweiten Weltkrieg hin zu der Welt, in der wir, also ich sehe das so, dass wir immer noch in Kontinuität dieser Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg leben. Ne? Und das war so, das war das, was für mich so bei diesen Filmen am meisten präsent war jetzt beim Gucken und was sie am interessantesten gemacht hat. Und es tut mir leid, dass ich jetzt hier nochmal noch das zweite Riesenfass aufmache. Aber ich hatte so das Gefühl bei den Filmen, vielleicht auch im Hinblick auf das, was ihr schon gesagt habt, normalerweise, also es gibt ja so eine Kritik an kritischer Theorie, die sich mit Film beschäftigt, oder auch so ein bisschen systematischer Filmkritik, dass man oft sagt, Leute, wieso geht's immer direkt um Adam und Eva? Wieso ist es direkt immer Freud und Marx? Guckt euch doch den Film erstmal an und was der macht. Und normalerweise, ich stimme dem nicht immer zu, aber ich weiß schon meistens, würde ich sagen, ich weiß zumindest, was gemeint ist, oder das ist ein valider Einwand. Und hier hatte ich aber so das Gegenteil. Also ich hatte hier das Gefühl, je weiter man den Blick macht, desto interessanter werden diese Filme. Also ich fand die so einfach so für sich genommen, haben die mir auch nicht so wahnsinnig viel gesagt, aber in diesem größeren Zusammenhang und auch vielleicht ein bisschen in diesem, was hier ja auch immer wieder vorkommt, auch zuletzt bei Schönbrunn, diese Frederick Jameson-Idee von der Nostalgie für eine nicht eingetretene Zukunft. Unter diesem Aspekt haben die Filme mich total berührt und mochte da super gerne drüber nachdenken. Genau, das wäre so das, was ich eingangs noch sagen wollte, genau.
Ich würde mal reingrätschen, weil Lukas bestimmt jetzt antworten will, aber so viel wollen wir, glaube ich, den Leuten vor der Paywall jetzt nicht hier bieten. Wir sprechen jetzt weiter über die Filme von Ozu, und zwar I Was Born But, There Was a Father, Late Spring, Flavor of Green Tea Over Rice, Tokyo Story, Good Morning und An Autumn Afternoon. Und wenn ihr das weiterhören wollt, dann müsst ihr Katz 24 unterstützen auf steadyhq.com/katz. Und wenn ihr das schon macht, dann geht's jetzt einfach weiter. Lukas, willst du noch was dazu sagen?
Ja, natürlich.